Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Martin Stengel. Max von Malotki hat sich für uns die Hörspiel-Neuerscheinungen des Monats Juli angehört und hat eine ganz klare Empfehlung für Sie. Ulrich Bassange und Tina Jürgens geben uns ihre Einschätzung zur aktuellen Situation deutscher HörspielautorInnen. Anlass gibt hierfür ein offener Brief, in dem Hörspielschaffende ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Etienne Röder war für uns beim Festival Klangteppich in Berlin und hat sich mit Klangkunst und experimenteller Musik von KünstlerInnen der iranischen Diaspora beschäftigt. Abschließend unterhalte ich mich mit Hörspielregisseurin Anushka Trocker über ihr Hörspiel Feuersturm, das von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats April ausgezeichnet worden ist. Kennen Sie das auch? Sie sitzen auf der Couch und wollen einen Film bei einem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl schauen oder ein Hörspiel aussuchen, das Sie vielleicht zum Einschlafen anmachen wollen. Aber was sollen Sie bloß aussuchen? Eine Stunde vergeht, Sie werden bloß müder, mehr aber auch nicht. Es heißt ja nicht umsonst die Qual der Wahl. Der US-amerikanische Psychologe Barry Schwartz hat hierzu sogar ein ganzes Buch geschrieben, »The Paradox of Choice«. Seine Kernaussage: Zu viele Wahlmöglichkeiten lähmen uns und machen uns bloß unzufrieden. Damit Ihnen das nicht passiert, hat sich Max von Malotki die Hörspiel-Neuerscheinungen des Monats Juli angehört und für Sie eine Auswahl getroffen.
Geheimtipps sind ja deshalb so wunderbar, weil nicht schon an jeder Wand angeschlagen steht, dass alle sich bitte unausweichlich für diesen Film, diese Serie oder dieses Hörspiel interessieren müssen. Es sind auch noch nicht 10 Freunde mit vor Schreck geweiteten Augen an einen herangetreten mit den Worten: Das kennst du nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und man geht dann mit einer Erwartungshaltung an so eine Empfehlung ran, der sie meist gar nicht gerecht werden kann. Besser, man stolpert zufällig über etwas.
Sehr geehrte Frau S.
Sehr geehrte Frau,
sehr geehrte Frau E.
Tatvorwurf.
Wegen Missachtung der Erfordernisse des Gemeinwohls und des Kindeswohls
der mit Ihnen in Gemeinschaft lebenden leiblichen Kinder werden Sie als Angeklagte zur Hauptverhandlung geladen.
Ein Hörspiel von Ulrike Müller. Die Don Quixote-Innen oder Was kostet die Kindheit? Don Quixote-Innen mit Gendersternchen geschrieben, ein biografisches Werk über alleinerziehende Mütter. Lassen Sie es mich so formulieren: Ich habe mich nicht unbedingt als Teil der Kernzielgruppe gefühlt. Umso überraschter war ich dann, wie sehr mich dieses Hörspiel gekriegt hat. Ich habe gelacht, ich habe geschnauft, ich habe den Kopf geschüttelt. Ein absurdes Drama, eine Tragikomödie über das Leben alleinerziehender Mütter. 3 Frauen vor einem kafkaesken Gericht.
Alleinerziehende Mütter, bitte erheben Sie sich. Zu Beginn der Verhandlung möchte das Hohe Gericht Folgendes klarstellen. Wir leben in einer solidarischen Leistungsgesellschaft. Diese basiert auf der Idee, dass jene, die in ihr leben, sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Kräften am Wachstum und an der Weiterentwicklung dieser Gesellschaft beteiligen und damit den Wohlstand aller Gesellschaftsangehöriger sichern. Dafür ist der Wille, dies zu tun, erforderlich und ein hohes Maß an Effizienz auch in der privaten Lebenskonstruktion des Einzelnen. Den Beklagten wird vorgeworfen, diese Erfordernisse durch ihre derzeitige Existenzgestaltung nicht zu erfüllen oder erfüllen zu wollen. Juristisch gesehen ist dieser Unterschied unerheblich.
Ja, es ist eine Frechheit. Alleinerziehende Mütter, sie stehen dem Kapitalismus nicht wirklich zur Verfügung und kümmern sich gleichzeitig nicht ausreichend um die Kinder. Und übrigens, was machen die Kinder hier?
Ruhe! Was machen denn die Kinder hier? Die Kinder müssen raus!
genau. Warum sind die nicht zu Hause bei ihrem Vater? Ach stimmt, da war ja was. Diese humoristische Ebene zieht uns in eine Geschichte hinein, die einen realen, tragischen Hintergrund hat. Klar, die Unvereinbarkeit von Beruf und dem, was von der Klischee-Familie übrig blieb, nämlich Mutter und Kind. Das Thema unmöglich zu organisierender Alltag, das Thema Altersarmut, gerade bei alleinerziehenden Frauen, das Thema Traumberuf und Selbstverwirklichung oder auch das Thema Verlassenwerden.
Also ich finde, das Verlassenwerden findet ja auch im gesellschaftlichen Sinne statt. Dass man schon so gucken muss, wo man bleibt mit seinen Kindern. Weil man es nicht geschafft hat, ein intaktes Familienleben zu organisieren wie die anderen, wo alles seinen Platz hat. Sondern wo man immer jonglieren muss, um alles irgendwie richtig aussehen zu lassen.
Als Alleinerziehende wird man immer noch mal extra angeguckt, glaube ich. Also ich habe immer das Gefühl, die Kinder müssen noch mal besser erzogen sein. Sonst heißt es gleich wieder, naja, die kriegt das nicht hin. Und dann noch zwei verschiedene Väter.
Ich stelle mir immer vor, dass jeder Mensch im Leben so einen Rucksack mit Steinen trägt. Und je nachdem, wie das Leben so verläuft, kommen dann auch immer weitere Steine dazu. Als 2014 mein Vater an Blasenkrebs gestorben ist, konnte ich...
Als mein Vater 2014 an Blasenkrebs verstarb, da konnte ich nicht mehr. Burnout. Ich habe mich hingesetzt und meine Steine angeschaut. Sie gewendet, umgedreht, wieder angeschaut. Viele Steine konnte ich beiseite legen. Und ich denke, man muss das einfach mal machen. Steine rausnehmen, betrachten und einige zur Seite legen. Und es gibt mir Kraft zu wissen, dass ich das kann. Sonst zerbrichst du irgendwann.
Trotzdem liegt einem die Geschichte nicht wie ein Stein im Magen. Da ist Hörspielautorin Ulrike Müller und auch der hervorragenden Inszenierung tatsächlich gelungen, das Tragische und das Komische so gut in der Waage zu halten, dass einen das Hörspiel sowohl schmunzelnd als auch nachdenklich zurücklässt. Unter anderem liegt das auch an einer immer wieder eingezogenen narrativen Metaebene. Die Schauspielerinnen sitzen zusammen und unterhalten sich darüber, wie sie ihre Texte finden.
Entschuldigt, ich muss mal hier unterbrechen. Also ich finde das hier alles unter aller Sau, was hier gerade passiert. Das ist würdelos. Das sind erwachsene Menschen, die eine Lebensleistung haben und die werden hier behandelt wie Schwerverbrecher. Das geht nicht. Man muss die Würde wahren.
Ja, die Richtertexte sind echt perfide, oder?
Ja.
Ich meine, Leute, ihr seid Figuren. Bitte vertretet eure Figuren.
Wir machen gerade Pause, Ali. Pause und Leistung gehören zusammen. Ja, ein Apfelbaum, der blüht auch nicht das ganze Jahr durch.
Aber man kann von einem Apfelbaum, der 52 Jahre alt ist, doch mal verlangen, dass er Früchte trägt.
Oh, Alice, aber wer bist du gerade?
Entschuldigung, das regt mich allein schon die Frage auf. Ich verlange von euch den Ehrgeiz, euren professionellen Ehrgeiz, eure Figuren zu vertreten. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
Ja, und meine Figur, Frau E., die hat überhaupt keinen Ehrgeiz. Die fühlt sich sauwohl in der zweiten und dritten Reihe. Und soziales Leben ist ihr viel wichtiger. Und das ist doch gut so. Ich mache jetzt mal das Fenster auf.
Frau E., ein Apfelbaum, der keinen Apfel trägt, ist kein Apfelbaum.
Großartiger Cast. Übrigens die Schauspielerin. Ganz, ganz toll. Wenn Sie das jetzt weiterempfehlen sollten, aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, der Satz, hör mal, du warst doch, bevor du deinen zweiten Mann kennengelernt hast, alleinerziehende Mutter, super Hörspiel zu dem Thema, sehr lustig, sollte unbedingt mit den Worten, aber auch sehr gesellschaftskritisch ergänzt werden. Alleinerziehende Mütter haben zwar immer Humor, also ohne steht das kein Mensch durch, aber der Satz, dein Leben, ein Witz, kommt immer schlecht an. Und dafür ist das Hörspiel auch zu vielschichtig, zu kritisch, einfach zu gut. Und empfehlen Sie das Hörspiel bitte auch Männern, Frauen, kennen die Tragikomödie ja. Ulrike Müller, die Don Quixote-Innen oder Was kostet die Kindheit? Ein schwer an den Konsumenten zu bringendes politisches Thema, facettenreich, leichtfüßig verpackt, ohne den Tiefgang zu verlieren. Hut ab. Läuft am 2. Juli um 19 Uhr bei RBB Kultur. Wenn Sie gerade Ihrem Kind Essen gemacht, ist zum Sport gefahren oder ins Bett gesteckt haben, als alleinerziehende Person und Sie sagen, kann ich bitte was anderes haben? Das ist mir zu nah an meiner Realität. Selbstverständlich. Der SWR hat ein elsässisches Mundart-Hörspiel im Programm mit dem Titel Das alemannische Quartett. Historisch, ja, es geht um das Elsass und seine Geschichte. Philosophisch, weil es unter anderem um Heidegger und Sartre geht. Es ist aber auch eine Herausforderung, weil das Hörspiel ist in Teilen aufgrund dieser authentischen Regiolekte unfassbar schwer zu verstehen.
Ah, der Doktor kommt schon wieder.
Monsieur le Préfet will wissen, wie oft dass er niederfährt und was er ihm gebackert.
Er schrieb einfach täglich mit Wurst und Käse, wird dir geschworen.
Wie schreibt man Wurst und Käse auf Französisch?
Tous les jours, Saucisse et Fromage.
Hat Saucisse 2 S?
Na Drogen, natürlich 2 S.
Bonjour, Binandre. Es wird kälter.
Bonjour, Herr Dr. Schweizer.
Bonjour, Herr Dr. Schweizer.
Pass auf, Herr Doktor. Hinter hat weniger Luft.
Uff, Donnerwolf. Merci.
Wenn Sie jetzt sagen, das versteht man doch, ja, der Hinterreifen hatte zu wenig Luft, hat er gerade gesagt, habe ich genau verstanden. Ja, habe ich auch gedacht. Aber dann kamen die französischen Anteile.
Que fait-on avec ce... Comment dit Schwetter, Schwetter?
Ah oui, le docteur Bosch qui traverse tous les jours le Rhin à vélo pour apporter des paquets de nourriture au copain Bosch, expulsé en Allemagne.
Sa femme était allemande et son bon père, le professeur Harry Breslau, recteur de l'université Bosch de Strasbourg, a été expulsé.
D'après les notes de la police... Ce Schweizer se sent plus allemand que français.
Les Boches, die Deutschen. Ich hatte Französisch, aber es hat nicht ganz gereicht. Wenn Sie gut genug Französisch können, sagen Sie mal Bescheid, wie es war. Die Geschichte ist nämlich wunderbar. Ein Treffen zwischen Albert Schweitzer, René Schickele, Martin Heidegger und Jean-Paul Sartre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Wenn man die sprachlichen Hürden überwinden kann, sicher spannend. Bei SWR 2 bereits im Netz zu finden, das alemannische Quartett. Als zweite Alternative habe ich noch einen Klassiker im musikalischen Gewand für Sie.
Mit Christian Brückner und dem Wilden Jazzorchester.
Das Dschungelbuch von Rudyard Kipling. Probier's mal mit Gemütlichkeit, ne? Shere Khan, Mowgli, Sie wissen schon.
Willst du es immer noch behalten, Mutter? Es behalten? Sie schnappte nach Luft. Es kam nackt hierher, mitten in der Nacht. Es war allein und sehr hungrig, und doch hatte es keine Angst. Natürlich behalte ich es. Bleib ruhig liegen, kleiner Frosch Mowgli, denn ich werde dich Mowgli Frosch nennen. Die Zeit wird kommen, wenn du Shere Khan jagen wirst, wie er dich gejagt hat.
Entschuldigung, ich mach's kurz, geht schon wieder um Familie, aber eine sehr frühe Patchwork-Familie. Dafür können Eltern dieses Hörspiel auch hervorragend ihren Kindern vorspielen. Das Dschungelbuch am 18.07. Sonntagnachmittag um 16 Uhr auf hr2 Kultur.
Das war Max von Malotki mit seinen Hörspielempfehlungen für den Monat Juli. Damit Hörspiele neu erscheinen können, müssen sie aber erst einmal geschrieben werden. Das machen in der Regel HörspielautorInnen. Diese haben nun einen offenen Protestbrief verfasst, weil sie um die Zukunft ihres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk fürchten. Ulrich Bassange erklärt ihnen, was es damit auf sich hat und gibt ihnen seine ganz persönliche Einschätzung.
Der offene Brief der Autorinnen und Autoren hat für Wirbel gesorgt. Binnen weniger Tage sah sich die ARD-Federführung zu einer Stellungnahme veranlasst. So hoch ist der Druck also. Fangen wir von vorne an. Was steht in dem Brief?
Wir, die Hörspiel-, Theater- und RundfunkautorInnen, wenden uns an die ARD und die Öffentlichkeit, weil wir die Zukunft unseres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedroht sehen. Der Rundfunk macht derzeit seine größte Medientransformation durch, indem er vom linearen Senden auf Online umstellt. Das ist richtig und zeitgemäß. In diesem Prozess aber drohen sowohl die Repräsentation als auch die Produktion von Kunst und Kultur Schaden zu nehmen und damit nicht zuletzt die Arbeitsgrundlagen für Autorinnen und Autoren.
Die Gemengelage ist komplex. Klar, es geht um Geld, aber es geht auch um Wertschätzung der UrheberInnen und um deren Angst und Unsicherheit angesichts erdrutschartiger Veränderungen im Medium. Denn was vor Jahren von den Sendern als trimedial gestartet und beworben worden ist, verengt sich flaschenhalsartig auf das eine Medium Internet, vor allem auf die Mediatheken, konkret die Audiothek. Hier soll in Zukunft die Musik spielen, oder besser gesagt das Hörspiel. Eine Transparenzoffensive für Klicks steht aus. Man munkelt entschieden von 6- bis 7-stelligen Abrufzahlen, zumindest bei Krimis und Bestseller-Adaptionen. Bislang wurde diesem Digital-First-Begehren der ARD in einem Anhängsel des Manuskriptvertrags Rechnung getragen. Um die 4,5% legte die Buchhaltung den AutorInnen drauf. Daraus sollen nun für verlagsgebundene Texte 10% werden, für die sogenannte Online-Stellung. Was sich zunächst wie eine Verbesserung anhört, bedarf einiger Zusatzinformationen. Das Schreiben von Hörspielen ist eine Mischkalkulation. Am Anfang steht das Manuskripthonorar. Es beläuft sich auf etwa 4.000 Euro, je nach Sender, aber auch nach Länge gestaffelt. An einem Manuskript arbeitet zum Beispiel die Autorin XY ein halbes Jahr. Das kann sich nur rechnen, wenn das Stück mehrfach und zwar im guten alten Dampfradio gesendet wird. Der Sendetermin ist Dreh- und Angelpunkt der bisherigen vordigitalen Honorierungspraxis. Damit Frau Y leben kann, muss ihr Stück, das sie hypothetisch im Auftrag des Bayerischen Rundfunks geschrieben hat, von anderen Sendern übernommen werden. Die zahlen ihr für die Ausstrahlung noch einmal in etwa dieselbe Summe. Es gibt 9 Anstalten der ARD und 2 des Deutschlandradios, die Hörspiele senden. Dazu kommen noch die deutschsprachigen Sender in Österreich und der Schweiz. Der Jackpot oder besser gesagt das Grundeinkommen für die Autorin wären 4.000 Euro vom produzierenden Bayerischen Rundfunk. 4.000 Euro pro Übernahme, bleiben wir bescheiden, von 4 anderen Sendern. Es gibt ja keine Sendeverpflichtung. Das wären 16.000. So kommt die Summe von 20.000 Euro zustande, die man in diesem Zusammenhang lesen konnte. Ein Hörspielhit, vielleicht noch preisgekrönt, würde natürlich deutlich mehr erwirtschaften. Wie sich leicht erkennen lässt, erfordert dieses Modell sehr viel Fleiß. Die wenigsten Menschen schaffen 2 Stücke pro Jahr oder finden mehrere Sender. Denn ein Hörspiel von Jörg Buttgereit oder Ulrich Bassange wollen gar nicht alle senden. Hören Sie jetzt etwas Musik, denn das war der leichte Teil. Alles, was ich Ihnen beschrieben habe, galt bisher nur für Autorinnen und Autoren, die bei Verlagen sind. Denn die Verleger haben alte Rechte und Sonderkonditionen. Hier darf ich mich ins Spiel bringen. Als verlagsfreier Hörspielschreiber werde ich nach Tarifvertrag bezahlt und bekomme mit wenigen Ausnahmen für eine Übernahme nur die Hälfte der ursprünglichen Summe. Hätte ich dieselbe Anzahl an Sendeterminen wie in unserem Beispiel Surkamp-Autorin XY, eine Ursendung, 4 Übernahmen, blieben mir beim Kassensturz 12.000 Euro. Diese Unterschiede zu nivellieren war eines der Ziele der 8,5 Jahre dauernden Verhandlungen zwischen der ARD und dem Verband Deutscher Bühnenverleger. Denn durch die Sparbemühungen der Sender hat sich die Lage für die Verlagsautoren verschlechtert. Eine Übernahme zum vollen Preis können und wollen sich kleine Sender wie Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg oder Saarländischer Rundfunk nicht mehr leisten, zumal auch Regie- und SchauspielerInnen honoriert werden wollen. Der Ansatz der Honorarüberlegungen ging also in Richtung Erstvergütung erhöhen, Übernahme und Wiederholungen vergünstigen. Diese neuen Vergütungsregeln, die in diesem Jahr ratifiziert werden sollen,
sind weder zeitgemäß, weil sie aufs lineare Senden ausgerichtet sind, noch sozial gerecht, weil sie die Sparbemühungen der Sender auf den Rücken der Künstlerinnen und Künstler austragen.
So steht es im offenen Brief an die Intendanzen, unterzeichnet im Juni 2021 von bislang 270 deutschen Hörspielmacherinnen und Machern. Und es muss hinzugefügt werden, das termingebundene Senden im linearen Radio hat sich weitgehend erübrigt, da bisher Stand Sommer 2021 mindestens 4 Sender peu à peu die Übernahmen eingestellt haben. Längst haben sie die Solidargemeinschaft Hörspielszene verlassen. Begründung: Die Stücke seien ja von den Originalproduzenten online gestellt worden. Das ist ein Treppenwitz. Hörspielmacher Hermann Bohlen schreibt mir in einer E-Mail:
Hörspiel nährt nicht mehr die Familie.
Wie eingangs bemerkt, es geht ums Geld. Unterstehen Sie wieder, die 4,5 oder meinetwegen 10% Online-Zuschlag, in Euro ausgedrückt 180 bis 500, die das aufstrebende öffentlich-rechtliche Kerngeschäft, die Audiothek, finanziell ermöglichen sollen. Das Wunschmodell der ARD ist ohnehin ein anderes, eine Pauschalvergütung. Dieser sogenannte Buy-out-Vertrag wird jedoch von Gewerkschaft und Verlagen abgelehnt. Von dieser Seite des Tisches aus gesehen, der des Autors, kann ich dazu nur sagen, eine Summe von 12.000 bis 20.000 Euro wird niemals in einem Buyout-Vertrag stehen, denn mehr als das 2,5-fache Ersthonorar wird kein Buchhalter durchwinken. Was ist denn die globale, immerwährende, unbeschränkte Verbreitung eines Werkes wert? Ich sag mal, gib mir 100.000 ARD, dann kannst du mit meinem Stück machen, was du willst. Späßle. Derzeit bleiben unterm Strich für alle nur Kürzungen übrig, entweder per Vertrag oder durch die normative Kraft des Faktischen. Sender stellen das Senden ein, und das ist angesichts der bevorstehenden digitalen Revolution eine Verweigerung der Zuständigkeit für uns, die ProduzentInnen des digitalen Contents. Die ARD hat zu einem erneuten Gespräch am runden Tisch geladen. Man darf vorsichtig gespannt sein.
Das war Ulrich Bassange mit seiner persönlichen Einschätzung zu einem offenen Brief, den der Verband der TheaterautorInnen und die Hans-Flesch-Gesellschaft veröffentlicht haben, zur aktuellen Situation von Hörspiel- und RundfunkautorInnen. Er wurde von zahlreichen Hörspielschaffenden unterzeichnet. Neben Ulrich Bassange, der unter anderem als Hörspiel- und Feature-Autor und Produzent arbeitet und auch für uns eine Reihe zur Geschichte der Hörspieldramaturgie produziert, haben wir auch Tina Jürgens nach ihrer Einschätzung gefragt zu den Möglichkeiten für Hörspielschaffende auf dem deutschen Audiomarkt. Sie ist Geschäftsführerin von zebraaudio.net, einer Podcast-Netzwerkagentur, die ProduzentInnen und Werbetreibende zusammenführt.
Also insgesamt ist die Situation für fiktionales Audio oder vielleicht den gesamten Spoken-Word-Bereich digital sehr, sehr gut. Das ist das absolute Wachstumssegment und ein bisschen wie so ein Hype, der gerade durch die Branche geht. Fiktionales Audio oder Spoken-Word würden wir in der Verwertung dieser Inhalte in zwei Bereiche wahrscheinlich einteilen. Das eine ist digitales Hörbuch, ja, und da kann Hörspiel und Lesung dazugehören. Über die Digitalplattform und dann kriegt man als Publisher, als Produzent, als Verlag Revenue Shares von den Plattformen. Und der andere Teil ist im Podcast-Bereich. Das können Talks, Features, aber auch Hörspiele sein. Und der größte Anteil des Umsatzes im Podcast-Bereich wird durch Podcast-Werbung erwirtschaftet. Und natürlich haben diese beiden Märkte bestimmte Gegebenheiten. Es ist ja klar, dass im Hörbuchbereich Buchvorlagen eher verwertet werden und Bestseller-Autoren eher verwertet werden und den meisten Umsatz machen. Und auch im Podcast-Bereich gehen Werbekunden natürlich eher auf Umfelder, die vielleicht nicht hochgradig anspruchsvoll sind oder nicht zu sehr kontrovers für ihre Werbebotschaft. Das heißt, der Content in diesen beiden Bereichen ist sicherlich auch eher vielleicht gefälligerer Content und nicht so sehr arty. Und nichtsdestotrotz bietet die digitale Welt die Infrastruktur letztlich für jede Art von Content. Das heißt, auch im kommerziellen Markt kann anspruchsvoller, fiktionaler Content und Hörspiele stattfinden. Und es gibt gerade im Podcast-Bereich ja jetzt neue Modelle. Apple Podcast Subscription hat gestartet. Spotify will auch was machen, wo man direkt für Content als Nutzer auf diesen Plattformen dann zahlen kann. Das heißt, die Perspektive für fiktionalen Audio-Content ist sehr, sehr gut im Moment. Ich glaube, dass die Lösung sein kann für jetzt Freelance-Autoren oder auch Produzenten, mehrere Produktionen bei verschiedenen Anbietern im freien kommerziellen Markt zu haben. Dass man sowohl bei Hörbuchverlagen bei Produktionen mitwirkt, als auch bei Produktionscompanies, die sich auf Podcasts spezialisiert haben und aus diesen mehreren Projekten daraus sozusagen irgendwie Geld verdient damit. Man muss aber schon auch wissen, die Privatwirtschaft arbeitet viel stärker noch mit Buyout-Deals. Das heißt, man kriegt einmal ein Honorar und damit tritt man mehr oder weniger alle seine Rechte ab. Das ist also nicht der Heilsbringer. Ich glaube aber, wenn man sich relativ flexibel und sehr, sehr heterogen und allumfassend aufstellt, kann man mit all diesen unterschiedlichen Playern am Markt arbeiten und durchaus sein Auskommen haben. Ich glaube, als erstes ist es wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzuerkennen, dass es da diesen Hype gibt im Audiomarkt und auch anzuerkennen, dass die Fähigkeiten, die neudeutsch gesagt Skills, die man für die Produktion solcher Inhalte braucht, ganz doll gefragt sind und dass das als wertvoll erachtet wird. Ja, gerade im Umgang mit den eigenen vielleicht Mitarbeiter oder Freelancern oder Autoren, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Da gibt es plötzlich auch andere Player am Markt, die auch attraktive Arbeitgeber sind. Und es kann, glaube ich, niemandem egal sein, wenn plötzlich die eigenen Mitarbeiter und die eigenen Kreativen plötzlich zu anderen Auftraggebern gehen und lieber da arbeiten. Und sich auch anzuschauen, was bieten denn die als Arbeitgeber, was wir nicht bieten können. Ja, vielleicht flexiblere Arbeitsumfelder, Stories, die sie eher ausprobieren können. Also das ist, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es da einfach einen, wie wir sagen würden, Emerging Market gibt, der total attraktiv ist, wo ganz viel rein investiert wird und die Talents quasi gesucht werden. Und das steht tatsächlich letztendlich in Konkurrenz zu den Öffentlich-Rechtlichen, was die Pflege von Mitarbeitern und Stoffen und sowas betrifft.
Das war Tina Jürgens, die ihre persönliche Einschätzung zum deutschen Audio- und Hörspielmarkt gegeben hat. Hintergrund ist ein offener Brief, den zahlreiche Hörspielschaffende unterzeichnet haben, weil sie die Zukunft ihres Kunstschaffens im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedroht sehen. Wenn Sie den Brief selbst lesen wollen, um sich einen eigenen Eindruck zu machen, finden Sie ihn auf der Homepage der Hans-Flesch-Gesellschaft. Wir begeben uns nun zusammen mit Etienne Röder nach Berlin, denn unser Autor hat uns Eindrücke vom Festival Klangteppich mitgebracht. Es war die nunmehr dritte Ausgabe und im Rahmen des Festivals kam auch der Klangkünstler und Anthropologe Hadi Bastani für eine Artist Residency nach Berlin, um hier zu arbeiten und auf dem Festival zu performen. Unser Autor Etienne Röder hat ihn getroffen und nimmt uns mit in eine Welt jenseits der Klischees.
Ein verdunkelter Raum. In der Mitte ein großer Tisch. Darauf stehen Laptops, Verteilerdosen, Verstärker und Modular Synthesizer, die durch bunte Kabel miteinander verbunden sind. Viele Kabel. Sie bilden das optische Setting für die akustische Performance der Komponistin Yalda Samani und des Klangkünstlers Hadi Bastani, die gerade live improvisieren. Bastani im schlichten weißen T-Shirt, Samani in der coolen Jacke eines Sportanzugs. Sie sitzt, er steht, beide vertieft im Spiel.
This was an environment built, not for man, but for man's absence.
Sprachliche Versatzstücke, die an Filmsequenzen nordamerikanischer Liebesfilme der 60er Jahre denken lassen, treffen auf Alltagsgeräusche und vermischen sich mit tiefen Bässen und elektroakustischen Verzerrungen. Ein dunkles Raumgebilde entsteht, wenn die preisgekrönte Komponistin Yalda Samani on the spot programmiert oder eigens kodierte Sounds aus dem Super Collider mit einfließen lässt. Algorithmische Komposition im Live-Setting zu zweit.
That's the beauty of improvised kind of live music in a kind of experimental setting.
Das Schönste an der Improvisation in einem experimentellen Setting, so Hadi Bastani, seien die Überraschungen, die dabei entstehen. Er und Samani hätten im Vorfeld zwar eine grobe Struktur vorbereitet, doch im Moment der Symbiose ergeben sich jedes Mal aufs Neue ganz spezielle Momente.
Basically, what you do beforehand is to rehearse the structure, but not to rehearse like everything in the minute kind of details.
Die Interaktion von Samani und Bastani erfolgt akustisch und nur selten hebt sich ihr Blick von den Computern und Reglern, blicken sie sich für den Bruchteil einer Sekunde an. Gibt es dann diese speziellen Momente? Spricht die Überraschung aus den Gesichtern der KünstlerInnen. Hadi Bastani zog sich bereits als Kind zu seinen Hörsessions zurück, bei denen er von niemandem gestört werden durfte. Die Ernsthaftigkeit beim Hören ist auch heute noch in seiner Arbeit bemerkbar. Eine Pfeffermühle, der Küchenabfluss und Stimmen beim Kochen sind Versatzstücke von Hadi Bastanis Klangelementen. Die Stimmen und kodifizierten Klangelemente öffnen die Räume akustischer Wahrnehmung ganz im Sinne des von Christopher Small beschriebenen Musicking und lassen dabei Bilder entstehen, die groß wirken und doch vergänglich sind wie der Flug einer Fliege. Die musikalischen Elemente, die Bastani nutzt und die immer wieder in die Klangkomposition mit einfließen, stammen aus Alltagssituationen in seiner Wahlheimat im Vereinigten Königreich. Dort lebt er seit fast 10 Jahren. Bastani beschäftigt sich mit der Akustik und gestaltet Performances an Orten, die eigentlich andere Klänge hervorbringen, bricht mit Klischees und erzeugt dabei auch gemeinschaftliche Kompositionsräume. So beschrieb er in seiner Doktorarbeit als einer der ersten die Vernetzung und die musikalische Bandbreite der elektroakustischen Szene in und außerhalb des Iran. Geboren wurde Bastani in Teheran und als Klangkünstler der iranischen Diaspora kommt er nach Berlin, auch wenn die verbindende Klammer des Klangteppich-Festivals wieder neue Fragen aufwirft.
You know, it's at the same time about music, and music is kind of borderless. Like you wouldn't categorize music as Iranian music versus.
Das ist schon seltsam. Musik ist ja eigentlich grenzenlos. Wie sollte man also zum Beispiel tschechische gegen somalische oder iranische Musik kategorisieren? Sowas macht man ja auch nicht, denn letztendlich handelt es sich um Sounds und verschiedene Kontexte, die grenzenlos existieren. Gleichzeitig ist es nachvollziehbar in einer Stadt wie Berlin, die zu einer der großen kulturellen Metropolen Europas zählt, ein Festival zu veranstalten, bei dem man sich auf einen Aspekt dieser Vielfalt fokussiert, eben auf die Musik iranischer Diaspora.
So professionally it does make sense, but beyond that, not really. Like if you want to extend the argument beyond just a professional setting, it would just lose sense, yeah.
Es gibt keinen Weg zur Freiheit. Es gibt keinen Weg zur Freiheit. Es gibt keinen Weg zur Freiheit.
Neben Hadi Bastani gab es beim Klangteppich-Festival auch Vernetzungen von KünstlerInnen über digitale Formate. So zum Beispiel vom Tubisten Orlando Boykins, der sich mit der Künstlerin Xin in einer Live-Performance in Istanbul zusammenschaltete.
Ich heiße Orlando Boykins, ich bin Tubist und Sina hat in Istanbul gespielt und ich habe in Berlin gespielt und das war was ganz Neues, die Entfernung, ein Konzert über tausende Kilometer gleichzeitig zu spielen. Wir haben eine besondere Software benutzt, das ist ganz neu, man kann mit anderen Musikern spielen ohne Latency und bei dieser Software, das gleicht das aus. Ja, es war wie ein musikalisch Blind Date oder wie Parship. Man verliebt sich jede 11 Minuten oder so, aber musikalisch.
Minuten, so lang war auch die Klangschleife, die Hadi Bastani gemeinsam mit Berliner Studierenden für eine Performance entwickelt hatte.
I think there's a cemetery over there. I've never been there. Should we try and go? Yeah.
Zu Besuch im Studentendorf Schlachtensee, wo er in den vergangenen Wochen wohnte, erzählt er mehr über seinen Zugang zur elektroakustischen Musik und was diese Szene im Iran so erfolgreich machte.
No, it was about this recent kind of phenomena that started to emerge around maybe 2010.
Das Phänomen der elektroakustischen Kunst aus dem Iran begann ungefähr um 2010 herum. Damals noch im Untergrund. Schon seit den späten 1990er Jahren, während der gemäßigteren Regierung, tauschten sich Jazz- und Heavy-Metal-Szene miteinander aus, einfach weil das kulturelle Klima etwas offener wurde. Während des darauf folgenden Präsidenten Ahmadinejad und seiner Politik wurden die Sanktionsschrauben wieder angezogen. Und das bekamen auch die Musikszenen zu spüren.
Partly because of the necessity of the environment.
Als öffentliche Auftritte wieder erschwert wurden, zogen sich die Leute sprichwörtlich in ihre Schlafzimmer zurück, um Musik zu machen. Originalversionen der Software zum Komponieren konnten sich die Leute durch die wirtschaftlichen Engpässe gar nicht beschaffen. Und so begannen sie also, das zu hacken. Der ökonomische Druck und damit der Zwang zur Improvisation, gepaart mit den Möglichkeiten, sich über das Internet auf nationaler und internationaler Ebene zu vernetzen, brachten eine lebhafte elektroakustische Szene hervor.
Because the aesthetics of this scene wasn't raising any alarm for the system, wasn't any raising any red flags.
Und als die Leute dann ihre Klanginstallationen auf öffentlichen Veranstaltungen wieder präsentieren konnten, gab es keinen Aufschrei von politischer Seite. Die Leute sagten sich, hey, wir können unsere Musik ja basteln und professionell komponieren und uns dazu noch international austauschen. Die elektroakustische Musik bedeutete für die KünstlerInnen also Reichweite nach innen und außen, und das machte die Szene letztendlich immer besser.
Das Festival Klangteppich für zeitgenössische Musik der iranischen Diaspora verbindet nicht nur experimentelle elektronische Musik, sondern auch Chorkompositionen alter persischer Liebeslieder im neuen Arrangement. Mehr über das Programm des Festivals und die Arbeit des Klangkünstlers Hadi Bastani erfahren Sie auf www.klangteppich.berlin. Als nächstes kommen wir zu einem Hörspiel über die großen Themen des Lebens. In Feuersturm arbeitet sich der kanadische Autor David Paquet nicht nur an Begriffen wie Leben und Tod oder Schicksal und Freiheit ab, sondern auch an Liebe und Hass und der Frage, ob sich das Böse vererben lässt. Wir begleiten im Hörspiel eine Familie über 3 Generationen hinweg, die mit genau diesen Themen konfrontiert ist. Das Hörspiel Feuersturm wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats April ausgezeichnet. Und ich bin jetzt verbunden mit der Regisseurin Anuschka Trocker. Frau Trocker, erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Vielen Dank.
Frau Trocker, das Hörspiel basiert auf der Arbeit des kanadischen Autors David Paquet. Wie ist denn aus dem kanadischen Text ein deutsches Hörspiel geworden?
Das Stück wurde übersetzt von dem Übersetzer Frank Weigand, der sehr viele Stücke aus dem Frankophonen ins Deutsche übersetzt. Das Stück war in einem Festival, das heißt Festival Primeur, Festival für frankophone Gegenwartsdramatik in Saarbrücken, wo wir das als Live-Hörspiel aufgeführt haben. Und dort werden quasi immer Texte vorgestellt, die neu ins Deutsche übersetzt worden sind. Also Texte, die das erste Mal einem deutschen Publikum vorgestellt werden.
Sie sagten ja gerade selbst, es war beim Festival, wo Sie das Hörspiel live aufgeführt haben.
Ja.
Aber wie hat sich das denn gestaltet? Weil Sie haben ja einmal eine Sendefassung fürs Radio produziert und auch das Live-Hörspiel.
Für das Live-Hörspiel gehe ich mit den Schauspielerinnen 3 Tage ins Studio. Wir nehmen den ganzen Text auf, und das ist gleichzeitig eine Art Probe für das Live-Hörspiel dann. Dieses ganze Durchdringen der Materie passiert im Studio im Vorfeld, und diese Aufnahmen sind dann die Basis für unsere Studiofassung. Gleichzeitig arbeite ich mit den Musikern auch davor. Das ist wirklich eine umgekehrte Herangehensweise, weil wir müssen natürlich im Vorfeld schon entscheiden, welche Geräusche wann eingesetzt werden, welche Musiken wann eingesetzt werden, was sie hervorheben sollen, was sie untermalen sollen. Und erst bei der Live-Sendung stellt sich heraus, ob das Konzept aufgeht oder nicht. Das ist immer sehr spannend.
Okay, das heißt, es gibt aber auch wahrscheinlich keine großen Unterschiede zwischen der Sendefassung und der Live-Fassung.
Es vibriert schon mit, dass es live ist. Die Studiofassung ist immer sehr viel präziser, man kann genauer mit feinen Mitteln arbeiten. Für mich sind es immer 2 unterschiedliche Stücke.
Kommen wir nochmal zurück zur Basis dieser Stücke. Den Originaltext des kanadischen Autors David Paquet. Haben Sie denn auch mit ihm Rücksprache gehalten oder standen Sie in Kontakt für die Ausarbeitung des Hörspiels?
Die Dramaturgin Annette Kürmeier stand mit ihm in Kontakt. Das heißt, es gab manchmal so Stellen, die wir nochmal, wo wir noch ein paar Fragen hatten und die wurden ihm dann quasi gestellt. Nicht von mir direkt.
Ja. Die Stimmung im Hörspiel wird ja auch sehr stark durch die musikalische Untermalung geprägt, die Sie gerade eben schon angesprochen haben. Ja. Worauf haben Sie denn bei der Musik besonderen Wert gelegt?
Das Stück ist ja geteilt in drei Episoden oder drei Akten oder drei Ausschnitte einer Familie. Oder es ist ja so eine zirkuläre Familiengeschichte, sind ja im Grunde alle miteinander verwandt. Und es war mir wichtig, mit der Musik etwas zu finden, wo einerseits die Unterschiedlichkeit klar gemacht wird, aber wo auch diese drei Stücke miteinander verbunden werden. Und ich hatte mich hauptsächlich für elektronische Musik entschieden, weil es für mich auch was zu tun hatte mit der Frage, wie werden Gene weiter vererbt oder wie ist so eine genetische Aufteilung des Blutes, was ist da drinnen? Das hatte sich für mich in einer eher abstrakten Musik dargestellt.
Ja, aber vielleicht hören wir auch an der Stelle einfach mal kurz rein, dann kriegen wir vielleicht auch einen besseren Eindruck sogar davon.
Wisst ihr, welchen Satz wir in unserem Leben am häufigsten gehört haben? Hätte ich bloß die Spirale genommen, verdammte Scheiße. So war sie, unsere Mutter. Das war ihr Lieblingssatz. Ja, sie hatte auch noch andere wie:
Ich hasse dich dafür, was du meinen Hüften angetan hast. Und ich hasse deine Schwestern dafür, was sie meinen Titten angetan haben.
Oder auch:
Mein erster Fehler war es, euch zu tragen. Mein zweiter, euch zu ertragen.
Aber ihr Lieblingssatz war und blieb: Hätte ich bloß die Spirale genommen, verdammte Scheiße. Deshalb sind wir geworden, was wir sind. Aber ich bestehe darauf. Meine Schwestern sind wahnsinniger als ich. Claudine war schon immer wahnsinnig. Wollt ihr Plätzchen? Die schmecken scheiße, deine Plätzchen. Meine Schwester Claudette ist an dem Tag wahnsinnig geworden, als ihr Kind zur Welt kam. Davor konnten wir uns über alles Mögliche unterhalten. Jetzt haben wir noch drei Gesprächsthemen. Babywindeln, Babykacke, Babybrei. Als hätte das Kind ihren halben IQ weggesaugt. Und der war schon davor nicht besonders hoch.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Hörspiel Feuersturm. Und ich bin gerade verbunden mit Anuschka Trocker, der Regisseurin. Bei dem Hörspiel, hat sie gesagt, legte sie Wert darauf, dass eine zirkuläre Geschichte stattfindet. Wir haben dort drei Ebenen, drei Generationen einer Familie. Und am Ende des Hörspiels kommen wir wirklich ja wieder zurück an den Anfang. Denn wir haben am Anfang drei Schwestern, die kriegen zwei Kinder, die kriegen wiederum ein Kind und die wird wiederum schwanger und kriegt drei Töchter. Ist es da auch so ein bisschen gewollt, diesen Zirkel anzudeuten?
Ja, auf jeden Fall. Der Autor erzählt diese Familiengeschichten und er geht meiner Meinung immer sehr tief in die Figuren rein. Wir als Zuhörer und Zuhörerinnen sind in einem sehr intimen Austausch mit den Figuren. Sie vertrauen uns ihr Intimstes an. Und jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was ich sagen wollte eigentlich.
Es ging darum, ob das Hörspiel einen zirkulären Schluss ist, also fast so etwas wie eine kleine Zeitreise, dass wir am Ende die drei Kinder, die ungeborenen Kinder haben, die sozusagen als Muster für die drei Schwestern am Anfang der Geschichte stehen.
Nein, das sind die drei Schwestern am Anfang der Geschichte.
Ich hatte so etwas geahnt, aber ich war mir nicht 100% sicher.
Doch, das sind die drei Schwestern am Anfang der Geschichte. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Es gibt immer eine skurrile, surreale Ebene auch in den Texten von David Paquet, wo wir mit unserer rationalen Logik nicht ganz hinterherkommen. Eigentlich ist die Mutter der Drillinge vom Anfang die Tochter der Geschwister von der Mitte.
Es ist also wirklich ein Zirkelschluss in
der Familie. Es ist ein Zirkel.
Das heißt, es wird immer wieder im Kreis durchgereicht, sozusagen. Der Fluch der Familie.
Ja, im Grunde schon. Aber das ist auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit muss man sich dem ergeben und inwieweit hat man selber noch eine Möglichkeit, darin zu agieren. Und in allen drei Episoden gibt es ja auch eine Entwicklung dahin, dass die Figuren dann doch irgendwie ein Muster durchbrechen und selber Verantwortung übernehmen für ihr Leben.
Aber müsste man da nicht von Scheinverantwortung sprechen? Wenn wir doch den Schluss, diesen Zirkel geschlossen haben, dann kann doch keiner wirklich eine freie Entscheidung im Hörspiel treffen, weil diesen Zirkel brechen würde und alle sich gegenseitig auslöschen, weil der eine den anderen nicht mehr zeugt und wir uns nicht mehr im Kreis drehen können.
Na, es gibt, glaube ich, so eine ja, stimmt, sonst würde es nie wieder von vorne anfangen können.
Also wir oszillieren ein wenig zwischen den Möglichkeiten.
Wir oszillieren zwischen den Möglichkeiten und es gibt, wie gesagt, dieses Nicht-Rationale. Mhm. Alle brechen aus in skurrile Situationen oder Fantasien.
Ja, gerade die Figuren nehmen ja im Hörspiel einen besonderen Platz ein. Das sagt ja auch die Jury des Hörspiels des Monats. Die haben gesagt, dass Feuersturm Platz für aussagekräftige, intensive Momente einzelner Figuren schafft, die man so schnell nicht wieder vergisst. Mhm. Welche Momente sind es denn für Sie ganz persönlich im Hörspiel gewesen, die Sie besonders beschäftigt haben?
Also alle Figuren müssen sich irgendwann damit auseinandersetzen, dass sie ein Leben führen, das sie eigentlich für die Gesellschaft führen. Also sie machen sich selber was vor, um einen Platz in der Gesellschaft zu haben. Und irgendwann sind alle an dem Moment angekommen, wo sie sich dafür entscheiden müssen, ob sie für sich leben oder ob sie so eine Farce von Leben aufrechterhalten wollen. Da gibt es, glaube ich, die Entscheidung für das eigene Leben. Und das macht eigentlich das eigene Leben erst möglich.
Also das sind dann so sozusagen diese Momente immer, die für Sie eine besondere Bedeutung hatten im Hörspiel.
Das fand ich immer sehr interessante Momente, weil es werden eigentlich Figuren gezeichnet, die alle am Rand der Gesellschaft sind und die sehr viel Energie aufwenden und Kraft aufwenden, um irgendwie doch akzeptiert zu werden. Und oder aus ihrer Depression zu kommen oder aus der Vereinsamung zu kommen. Und an diesen Momenten merke ich, wie vorsichtig David Paquet mit diesen Randfiguren umgeht, wie sehr er die mag eigentlich auch und wie ehrlich er deren Geschichte erzählt.
Ja, und unsere Zuhörer können sich ja am kommenden Samstag im Deutschlandfunk selbst einen Eindruck davon machen, wie David Paquet mit den Figuren in seinem Stück umgeht und wie Anuschka Trocker das Hörspiel umgesetzt hat. Frau Trocker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und damit endet das heutige Hörspielmagazin. Es verabschiedet sich am Mikrofon Martin Stengel. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.